So, wow, ladies and gentlemen, may I have your attention for a second for a short invitation? I would like to introduce you to no shared reading. As we have been talking about public and publicity, it's a form of social reading which brings together around 60,000 people each week in England. I've been working on introducing this to Germany, and you have the opportunity to participate in one of the first shared reading sessions ever in Germany, which will not take place in this surrounding, as it is a little bit more intimate. We will have it in room K2, and it's we have only 14 seats. So whoever feels like attending, please follow me now.
Okay, and there is a competitor program here, a competitor reading now with Camille de Toledo. So I just give a few words on Camille. There are many reasons why I've invited him with Annette and Olga and Cordula. And it's not only because he's one of my dearest friends, but he's a very important writer in France and an artist under the name of Chteau, not under the name of Camille de Toledo. And there are two reasons why I wanted him to be here. He has recently released his new book. The title is The Book of Thirst. No, the book of hunger and thirst, and the main character of the book itself. Why? Because years ago, Camille de Toledo was thinking about the life, the past, and the future of the book, especially because everybody used to say that the book was dead, and it became the main character of a picaresque novel, and Camille de Toledo plays the character of Sancho Panza in a way, while the book is Quixote. So I wanted him to speak about the fate of the book within the publishing sphere. And the other reason is that Camille de Toledo has launched 10 years ago, about 10 years ago, a network, the European Society of Authors, whose main goal is to facilitate translations within Europe, not only with the English language, but between the different languages. And this network is still operating and has facilitated the translations of many, many books in Europe. So that was the two reasons I wanted him to propose this reading. Third, the last text Camille is proposing now, thanks to, along with Kianu Schroff, is unpublished. And as I was saying this morning, I remember that Madame de Staël used to say that the literary salon, had the monopoly of the first publication. So we have the first publication. It's an oral publication. It's not a book publication. And so please join me to welcome Camille de Toledo and Kianu Schroff.
All right. Hello, all. I will call Kianu a bit later. This little moment with you is going to be in three phases. I will do a little introduction, then we will read with Kianu Schroff in two languages, and then maybe I will do a little commentaire on this unpublished text, as Lionel put it. Thank you very much for the invitation, and let me just say a few words. First of all, so as Lionel said, it's unpublished. I wrote this text for this moment, for the Publishing Sphere event. And the protocol of the reading will be in this way. We will read in two languages, French and German. And we will try to synchronize the two languages, which is kind of a défi. It's hard because, as Madame de Staël would always also say, there is a very difference in the structure of the languages. And as in German, the verbs are at the end, and the French are at the, you know, in the middle of the sentence. She used to say that it's much easier to interrupt votre interlocuteur, the person you were speaking with. And therefore, the salon in France were much funnier, as in Germany, where you had to wait the end of the sentence because, you know, you couldn't get the meaning before the end of the sentence. Heinz Wiesmann, who wrote this beautiful book, Penser entre les langues, Think Between Languages, very often talks about this. I want to tell you one thing about this bilingual reading, because I've been working on this idea, which is a sort of utopian place, try to imagine a country where translation is the language. And why do I do this? Is because language tends to naturalize the political community. So this poetical community that is language tends to become a political entity. And this is why we have, you know, this sort of nation-state model constructed, built around the language. So trying to extend the frontiers is not only using, you know, the all, you know, this sort of globish lingua franca, but it's all trying to hear and the diversity. So the challenge for you here tonight is to try and synchronize and try to hear the two languages together at the same time. So I guess you will lose a bit of the meaning of the text, but it's a challenge for us to try and synchronize two languages, and it will be also a hearing question. How do we synchronize? How do we hear two languages at the same time? And what kind of political community is built through this attempt to synchronize two languages? There's also the story of this text I'm going to perform tonight with Kianush Roof. And the story is, it has two sides. It's inspired by one book I just read, beautiful book. I advise you to read it. It's by David Abraham. And in French, it's called Comment la Terre s'est tue? How did the Earth got silent? And the other reason is because of a travel I did last summer on the cemetery where Walter Benjamin is eternity, and that is on the frontier between France and Spain, at Porbou, a small town. And it's a tomb that is just in front of the sea. So the first reason is David Abraham tells a story, and I tell you a few things about it. It's trying to understand how when we invented the alphabet, we invented a code. And we hear a lot of things about algorithms and codes now. Alphabetic code was the first tool that allowed publications and publications of text beyond the orality or beyond, you know, language or what we call des alphabets idéogrammatiques, which are letters that remind the form of animals, of plants, of things that are les silhouettes du monde, the things that are in the world. The alphabetic code brought a level of abstraction. So it cut ourselves from this sort of a system that is given to us as earth, you know, as materiality, as forms. And so it's a beautiful social science book, tells the story of this disruption, of this rupture, when the alphabetic code was implemented and when we lost the connection with the world. And as I said, as in the publishing sphere, the desynchronization of things is accelerating as there are more and more ways and codes to desynchronize our lives with, you know, the rhythms of nature, of the earth, of ecology. I thought it was a good way to introduce also this text and this work in this program called The Publishing Sphere. So think of this David Abraham book and try to find it in the German version. I hope sure it's translated. And this was one of my first remarks. Second remark was about Walter Benjamin. And as you know, he worked a lot on reproducibility. So the recording, you know, the fact that we get the technical capacity to record fragments of lives, of images, of sounds. So he was, you know, one of the first to witness this, understand what it meant in terms of devenir, in terms of becoming. And I made this travel last summer to the place where he was buried at the border of and so I connect the two things, trying to understand what kind of community of readers he got when he died. It's very few, it's very little. So one of my questions writing this text was what kind of community of readers and what kind of politics of this community was when he died, at the time when he died, when nobody, you know, knew him or just a few people. And as we know, you know, the growing of his name has become so huge, so important, so wichtig, that we now see that the community of Walter Benjamin readers sort of designates a very wide community that goes beyond borders. And the border is basically the place where he died. So now, if Kianush, are you there? Are we? So again, let's synchronize this. I think that there's more, we made a balance where there's more French to hear and there's more German there.
Wer kennt Walter Benjamin als er stirbt? Der Text, verstehst du, ist die Geschichte einer Verstreuung. Es gibt Echos, Wellen, Hotspots, wo die Texte zusammenlaufen und die Straßen ihres Exils. Nur eine Handvoll Leute kennen Walter Benjamin, als er stirbt. Was ist die Form dieser ursprünglichen Gemeinschaft? Welche Politik entwirft sie? Was ist die erste Öffentlichkeit, die erste Publikationssphäre von Walter Benjamin? Verstehst du? Es gibt eine Ökologie der Bücher und nunmehr eine Ökologie der Texte. Sätze, die sich wie Äste an der Oberfläche der Dinge verzweigen, die in jede Falte der Welt eindringen. Bücher, die ein riesiges Bedeutungsnetz knüpfen. Und die Bedeutungen werden aufgehäuft. Erd- und Textschichten, die sich verflechten. Unsere Körper verschreiben sich diesem intensiven Astwerk der Bedeutung. Ökologie, hast du gesagt. Ökologie der Texte, die uns von der Welt entfernen, die uns hier manchmal näher bringen, die uns von ihr abschneiden. Und manchmal, zu ihr Kind habe ich gelernt, dass hinter jedem Bild ein Text liegt. Ein Text hinter jedem Laut. Ich sage, das Ökosystem der Texte weitet sich ständig aus, seit der Erfindung der Schrift. Siehst du? Was ich sagen werde, ist archaisch. Die Jetztzeit wird durch das Archaische strukturiert. Ein archaisches, das sich verwandelt. Do you get it? Do you know who knows who Walter Benjamin is when he dies? Zu einem Zeitpunkt wird etwas geboren, das ein Code ist. Das ist lange her. Das war der alphabetische Code. Von dem Moment an, verstehst du, wird die Welt kodiert. Es ist die Geburt der Buchstabenkultur. Von dem Moment an, verstehst du, gibt es einen Bruch in der Erfahrung. So etwas wie ein Code, ein Zeichensystem verdoppelt die Welt. Verstehst du? Man liest nicht mehr die Wolken, das Wehen des Windes. Man liest nicht mehr die Falten im Holz und den Gesang der Vögel. Man liest nicht mehr das Unwetter und die Farben des Himmels. Man liest nicht mehr die Sterne. Fortan liest man den Code, der von der Welt Besitz ergriffen hat, der sich der Welt bemächtigt. Ein Ökosystem ersetzt das andere. Ich nenne es einen Bruch in der Erfahrung. Ich nenne es das Haus der Sprache, der Schrift. Ein Haus, in dem unsere Spezies sich zurückgezogen hat. Buchstaben, in deren Innern unsere Spezies zu leben beginnt. Und die Verbindung mit der Dingwelt ist unterbrochen. Die Formen, die uns umgeben, entfernen sich. Siehst du? Der Code steigt auf und überzieht die Dinge, kodiert, was da ist, vor unseren Augen, unseren Händen, Et nous wir treten ein in das Buchstabenhaus, unsere Texthaus, die Mauern unserer Behausung. Das ist der Sinn des Wortes, das ich für dich verwende, damit du verstehst, archaisch. Wir erleben die Folge dieses Buchstabenbruchs mit der Welt der Dinge und die Codierung weitet sich aus. Der Code verstärkt seinen abstrakten Zugriff auf die Welt der Formen. Das ist es, was Walter Benjamin spürt. Er spürt, was passiert, was noch kommen wird, technischen Möglichkeiten, die Welt zu reproduzieren. Die Möglichkeit, Formen aufzuzeichnen. Und was in unserem zeitversetzten Leben passiert. Ein Bruch in der Erfahrung, Unterbrechungen gar, zerhackte, zerschnittene Leben, die kodierten Sequenzen aufbereitet, ein Ökosystem, in dem alles desynchronisiert wird, was ich höre und was ich sehe, was ich berühre und was ich fühle, was ich glaube und was ich erlebe, was ich will und was ich kaufe, esse und was ich trinke. Ein Ökosystem, in dem alles desynchronisiert wird. Siehst du? Wer kennt Walter Benjamin, als er stirbt? Wer kennt Alter Benjamin? Wer kennt B? Walter Benjamin. Min, Wal, Wal, Ter, Ben, Benja, Jaben, Jaben, Walter. Wer kennt Walter B, als er stirbt? Was ist die Form unserer Gemeinschaft des zeitversetzten Lesens? Der zeitlich versetzte Leser von Walter Ben, von Min, von B. Was ist die Inkarnation unseres abstrakten Lebens? Kopiert, dupliziert, reproduziert. Welche Verbindung haben wir noch mit der Welt? Wir erlangen die Macht, Lebensfragmente aufzuzeichnen. Zwischen den Wörtern und den Dingen entsteht eine Distanz. Im Code, in den Zeichen des Alphabets. Das Aleph, Bet. Wir treten ein in den Code der Sprache, die kein Abbild von Formen mehr ist. Die Buchstaben trennen sich von der Silhouette der Dinge und wir sind getrennt. Unsere Spezies tritt ein in das Haus des Codes, dort, wo die Formen der Welt reproduziert werden. Verstehst du? Das ist es, was ich einen Bruch in der Erfahrung nenne. Wir betrachten nicht mehr die Dinge selbst, sondern die Zeichen der Dinge. Wir betrachten die vielen Filter der Welt. Wir nennen das Kunst oder Medien oder Sprache oder Form. Wir treten ein in das Zeichenhaus. Und siehst du, unser Aufzeichnungsvermögen zeigt seine ersten Wirkungen. Die archaischen Geschichten waren mit Orten verbunden. Die mündlichen Kulturen bevölkerten die Orte der Welt mit Geschichten. Und die Dinge haben gesprochen. Der Gesang der Vögel hat gesprochen. Die Welt sprach. Sie hat Geschichten erzählt. Die Geschichten verbanden uns mit den Orten. Wir waren in der Welt. Aber dann kam der Code. Und die Texte, alphabetische Codierung hat einen Bruch in der Erfahrung produziert. Wir sind in das Haus der Sprache eingetreten. Und die Geschichten haben sich von der Welt gelöst. Die Synchronie der Geschichten und der Orte ist zerbrochen. Texte, die Skripte der Geschichten haben sich von den Orten gelöst. Bald haben sie eine zweite, parallele Sphäre zur Welt gebildet. Siehst du? Welche Gemeinschaft? Was ist die Form dieser Textgemeinschaft? Die Möglichkeiten der Codierung der Welt nehmen zu. Und hier meine ich Technik. Ich denke an das Alphabet als erste Technik der Weltaufzeichnung. Ich verstehe, dass mit dem alphabetischen Code das Vergessen beginnt. Ein Vergessen dessen, was da ist, vor unseren Augen, in der Welt. Das wird aus der Herrschaft des Menschen, wenn wir in die Sphäre der Sprache eintreten, wenn wir uns veröffentlichen, wenn wir veröffentlicht werden, wenn wir uns in der Öffentlichkeit verwandeln, wenn wir öffentlich gedemütigt werden, wenn die Veröffentlichung uns über die Dinge erhebt, über das, was da ist. Die Veröffentlichung ist Exil. Verstehst du? Wir steigen auf. Unser Gang erhebt uns über die Dinge. Und jetzt denkst du daran, was seitdem passiert ist, in der Technik. Du denkst an die anderen codes, qui sont nés depuis, die seither entstanden sind, an alle Formen der Weltkodierung. Du denkst an die Algorithmen, die du zu lieben versuchst, an die Liebe, die dich mit den Codes verbindet, die dich umarmen, an die Codes, die die Veröffentlichung deines Körpers, deine Augen ermöglichen, an die Codes, die dich vergrößern, dich verbreiten, die dich zeigen, an die Texte, die in den Codes der Bilder und Klänge sind, die du produzierst. Du denkst an all die Codes-Fragmente, die ein Bild von dir formen, weit entfernt, ansteckend. Du denkst an all die Leben, die du im Innern der Codes lebst, die du in die Welt sendest. Du denkst an die Kräfte, an die Macht, die dir das gibt. Du denkst an die Schönheit der Codierung, die du bist, an die Stile deines Codes. Du denkst daran, an diese sehr große Macht. Und du erinnerst dich an Walter B., als er stirbt, seine Einsamkeit inmitten der Berge, sein Herz, das desynchronisierte Schlagen seines Herzens, sein Herz gegen seine Aktentasche gepresst, die Aktentasche mit den letzten Manuskripten, die Hoffnung, die die baldige Veröffentlichung seiner letzten Schriften gibt, der Trost und das Herz, das sich desynchronisiert. Du denkst, man muss laufen, wie er, sich über die Berge erheben, um die Grenzen zu überqueren. Im Moment des Todes, wo sind wir da? Welche Öffentlichkeit sieht uns zu? Walter Benjamin ist dort gestorben, in den Bergen. Seine Sterbeurkunde wurde in Porbu verfasst. Walter Benjamin ist nicht irgendwo gestorben. Seine Geschichte endet an diesem Ort. Dies ist eine Geschichte verbunden mit einem Ort, ein Code verknüpft mit dem Gewahren der Welt, mit dem Meer, das der Friedhof überragt, in Porbu. Verstehst du, was hat Walter Benjamin empfunden, als er gestorben ist? Was hat ihm sein Herz gesagt? Welche Arrhythmie, was hat die Grenze ihm auferlegt? Und wenn das Herz stillsteht, der Körper erstarrt, können wir daraus schließen, dass ein kleiner Teil dieser Welt gerade den Satz seines mit der Welt Einswerdens veröffentlicht hat?
This is the text. Did you hear anything? Did you get it? Who was speaking French in the audience? Ah, there are a few. So the two languages were heard, you could hear both of them, yeah? So. And losing the meaning of both, or? Getting the meaning of both. You were changing from one side to the other. So, yeah, what I wanted to say is this connection with Benjamin and the theme of today is publishing sphere, and when you read the David Abraham and the story of this disruption, this alphabetic code introduced in the world, it's very beautiful the way he tells the story of this rise towards abstraction, and the fact that this rise of abstract Lebens, the fact that we are disconnected from the rhythms of nature. And of course, as you may know, there was here at HKV a lot of programs around Anthropocene. There's huge discussion around the world of how we can synchronize this abstract lives, these recorded lives that we have with the rhythms of Gaia, as Bruno Latour would say, or the Earth. And I think as I was reading the book, I was, trying to understand where he was taking us. Whether he was taking us towards, something that would be a return towards a connection, towards a synchronization, beyond, or before our abstract lives, and going back to oral cures. But I tend to, have problem with return, because I know from a existential fact that there is no return. And I left my country to live here in Berlin, and, the things I've left from France are gone, are many things. And so I also, from a Jewish perspective, I know that the return is not, you know, solution. Resynchronize the words with the earth. So I was trying to understand where this David Abraham was seeing me. And there's a beautiful, you know, story about where the shaman is in geographical terms. And he says at the very beginning that the shaman is someone who's, you know, outside the village, and he's not exactly in the forest. So he's kind of, you know, in between the word of humans and nature. And he tries to kind of connect to and resynchronize something that is desynchronized. And it goes all the way, very, very long story. But as I read our epoch and our time and the fact that we are surrounded by signs, by images, by sounds, and that there are a lot, as Lionel Ruffelin has in his book, Brouhaha, would also put it, these factors of desynchronization and the fact that this is the defining time. It's where we are, you know, in the desynchronization. Then I was tending to think, okay, maybe there's something that is a sort of archaic relation towards this world of science. And the fact that there is this ecosystem that is surrounding us, full of images, of codes, of signs, of everything, it kind of put us again in this position that is beyond text, where text becomes image, where text becomes sound. And in a way, it's not going back or return, but more relating to modernity and to what it produces in terms of sign with this archaic eye, trying to kind of accept this sort of immersion. And so basically this is the story of this text, and this is what I wanted to say to you. Maybe you want to discuss things, or it's okay? Because I guess it's very also experimental. Because what I have to say is that a few days ago, Lionel sent me a message saying, you know what I told you, you have 10 minutes. Actually, you have 45 minutes. And so I was already working on the text, and I was working on a text in minutes. And then I said, okay, the space is open. So anyhow, if you want to discuss the text or Benjamin or whatever.
Good drinking, Thomas Baum, or do what you want. There is drinks on the rooftop, I guess, no? Maybe. So feel free.